predige über den Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 8 bis 14. Epheser, Kapitel 5, Vers 8 bis 14. Da heißt es, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und beteiligt euch nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, indem es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Daher heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dir als Licht leuchten. Ich hörte von einem Mann in Amerika, der bereit war, zum Gottesdienst zu fahren mit seinem Auto, weil er anfing, sich für Gott zu interessieren. Und an diesem Morgen bekam er plötzlich Besuch, was ja sonntagmorgens eigentlich sehr ungewöhnlich ist. So konnte er nicht weg. Als er am nächsten Sonntag wieder bereit war zu fahren, stellte er fest, dass einer Autoreifen platt war und dann ging auch gleich der nächste noch kaputt. So blieb er wieder zu Hause. Und erst beim dritten Anlauf hat es geklappt. Ja, die Frage, gibt es eine Erklärung dafür? War das reiner Zufall, Besuchzufall, Autopanne-Zufall? Oder ist da ein System dahinter? Die Bibel sagt hier, dass wir Finsternis waren und jetzt Licht sind. Finsternis ist das Gebiet, in dem Gottes Licht abgegrenzt, ausgegrenzt ist, in dem letztlich Menschen in Übereinstimmung mit der Macht der Finsternis, mit dem Teufel leben, auch wenn sie es nicht wissen. Und wenn jemand Christ wird, kommt er in den Bereich des Lichtes hinein, das heißt in einen anderen Herrschaftsbereich. Und deshalb geschieht an der Stelle ein Kampf. Und dass hier so viele Pannen passierten, würde ich auf diesen Kampf zurückführen. Ist ja auch bei uns manchmal so, dass man jemand einlädt zu einer Veranstaltungsfolge, wo sich vielleicht in einem regelmäßigen Abstand Dinge wiederholen. Und plötzlich hat er ganz genau eine Fortbildung, die exakt zu derselben Zeit jede Woche stattfindet. Über ein halbes Jahr oder noch länger. So dass er ganz systematisch da nicht mehr hinkommen wird. Kann man sagen, reiner Zufall oder kann sagen, vielleicht auch kein Zufall. Man lädt Leute ein, die irgendeine Veranstaltung besuchen sollten und sie haben zugesagt, sagen, wir kommen. Und eine halbe Stunde vorher haben sie plötzlich tiefe Unlust und rufen an, ich fühle mich nicht wohl, ich komme nicht. Kann man sagen, Zufall oder nicht? Ich denke, dass Gott immer größer ist, aber manche Menschen reagieren zu schnell auf das, was ihnen vom Feind dazwischen geschoben wird und lassen sich dadurch abhalten. Übrigens, dieser Mann, der dann am dritten Mal zu diesem Gottesdienst endlich kam, hat sich für ein Leben mit Jesus geöffnet. Deshalb war wahrscheinlich auch dieser Einsatz, ihn davon abzuhalten, da. Es geht um einen Kampf zwischen Finsternis und Licht. Und wir könnten überlegen, was ist eigentlich kennzeichnend für Finsternis? Wie würde es hier in dieser Kirche finster werden? Klar, man müsste alle Lichter ausmachen und alle Fenster ganz dicht verkleben oder zuhängen, dann würde es hier dunkel werden. Das heißt, man muss alle Lichtquellen ausschalten. Finsternis ist eigentlich nichts in dem Sinn, was ich exportieren kann, sondern nur indem ich Licht abgrenze, kommt Finsternis. Das fing schon in 1. Mose 3 an, als die Schlange Eva sagte, sollte Gott gesagt haben. Das heißt, da wurde das Licht Gottes schon so ein bisschen verdunkelt durch Zweifel in Frage gezogen. Und dann wurde es ja noch richtig finster. Die Leute haben dann Versteck gespielt vor Gott, haben sich im Garten versteckt, voreinander verborgen und verhüllt. Und dieses Versteckspiel ist seit dieser Zeit in der Welt. Jesus kam dann später als Licht in die Welt. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Und da trat sofort die Finsternis auf den Plan, um gegen dieses Licht zu kämpfen. Jesus sollte als Baby ermordet werden. Das geschah ja dann erst 33 Jahre später. Und als er am Kreuz hing, war es die Stunde der Finsternis. Es wurde absolut finster auf der Erde. Für 3 Stunden, von der 6. bis zur 9. Stunde, bis er starb. Aber wir wissen, dass das Licht siegte. Jesus ist auferstanden. Die Frage ist, wie kommen Menschen heute in diesen Bereich des Lichtes hinein? Und da geht es eben, wenn ich Christ werde, nicht darum, dass ich nur eine neue Überzeugung gewinne, nämlich eine christliche Überzeugung, sondern ich komme in einen neuen Herrschaftsbereich hinein. Ich sagte schon einmal ein Zitat von einem Mädchen, die auf einer Freizeit überlegte, ob sie sich für Christus entscheiden sollte, und sagte, ich sterbe den ganzen Tag. Und am Ende des Tages hat sie sich dann für Jesus entschieden. Das heißt, sie hatte überlegt, soll ich den Herrschaftsbereich wechseln? Soll ich mich Christus anvertrauen und er der Mittelpunkt meines Lebens werden? Manche von uns kennen dieses kleine gelbe Heft oder auch orange, die 4 geistlichen Gesetze oder Gott persönlich kennen. Und es ist ein Aufnahmegebet, wie man Christ werden kann. Da heißt es, Herr Jesus Christus, ich brauche dich, ich öffne dir mein Leben, vergib meine Sünde, komm in mein Leben und übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Und an der Stelle spüren viele, die das lesen, wenn es da heißt, übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Hoppla, was bedeutet das, wenn da eine fremde Macht in mein Leben kommt? Bringt es nicht nur Nachteile mit sich, dass mir alles, was mir Freude macht, vermiest wird, dass ich vielleicht den Beruf wechseln muss, weil da etwas gelogen wird, dass ich dies oder jenes nicht mehr tun darf? Und da werden Leute wach und hellhörig. Die meisten Befürchtungen übrigens dieser Art sind gar nicht gerechtfertigt. Wenn jemand wirklich Christ wird und hinterher überlegt, welche von diesen Befürchtungen ist eigentlich geschehen, eingetroffen, muss er meistens sagen, nahezu überhaupt keine. Sondern im Gegenteil, ich habe vieles dazu gewonnen. Es werden viele Menschen wach durch solche Gespräche über Christus. Und das finde ich sehr gut. Viele sagen, das ist für mich ganz neu. Ich brauche noch etwas Zeit, um mich damit zu beschäftigen und vielleicht mich dann eben für ihn zu entscheiden. Das finde ich verständlich. Ich akzeptiere das. Aber hier steht ein Vers, den ich vorhin vorlas. Wache auf, der du schläfst. Stehe auf von den Toten, so wird Christus dir als Licht aufleuchten. Wenn jemand wach wird, genau zur richtigen Zeit, und dann sagt er, ich brauche noch ein bisschen Zeit, um aufzustehen, ist die Gefahr, dass er wieder einschläft. Und meine Beobachtung im Blick auf die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, ich brauche noch ein bisschen Zeit, ich will mich damit beschäftigen, um diese Frage für mich zu klären, ist die, dass ich sie meistens nie wieder sehe. Das heißt, sie sind fröhlich wieder eingeschlafen. Diese wache Frage nach Christus ist wieder verblasst. Sie haben sie nicht verneint oder abgelehnt, ganz und gar nicht. Sie ist einfach wieder verblasst. Sie sind wieder eingeschlafen und werden dann vielleicht in der Hölle darüber nachdenken können, warum sie damals eigentlich geistlich nicht aufgestanden sind. Warum sie diese fantastische Chance des Lebens nicht wahrgenommen haben, sondern lieber weiter vor sich hin dösten. Vor sich hin dösen heißt ja nicht, dass jemand schläfrig ist, sondern dass er andere Dinge für wichtiger ansieht als Jesus. Ich vergleiche diesen Vers, wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird Christus dir als Licht leuchten, mit einer 3-Stufen-Rakete. Eine Stufe zündet nach der anderen, keine gleichzeitig mit der anderen. Die erste Stufe zündet Gott, wache auf. Er macht Menschen wach durch Gespräche, durch katastrophale Entwicklung, durch Gebetserhörung, durch Freude, durch Bücher, durch Gewissensbisse, macht er sie wach. Und dann müssen sie aufstehen und sagen, Herr Jesus Christus, ich bin wach geworden, ich möchte jetzt für Zeit und Ewigkeit mit dir verbunden leben. Und ich werde am Ende von dieser Predigt zu einem Gebet sprechen, wo ich dazu auffordere für jemanden, der das vielleicht persönlich noch nicht vollzogen hat, dass er Christus ganz persönlich sein Leben anvertraut und sagt, heute und hier bin ich für dich und für immer da. Die zweite Stufe, dieses Aufstehen, dieses von den Toten aufstehen, konkrete Schritte gehen, ist die Stufe, die der Mensch zündet. Denn wenn ich wach geworden bin, das Aufstehen übernimmt mir übernimmt keiner für mich. Es kommt keiner, der meine Beine über die Bettkante rüberschiebt und sie dann hängen lässt, sondern das muss ich selber machen. Die dritte Stufe, so wird Christus dir als Licht leuchten, das ist die Stufe, die Gott wieder zündet, denn ich kann mir ja Christus nicht selber leuchten lassen. Er muss das schon tun und mir groß werden. Das finde ich gut, die erste Stufe zündet Gott, die letzte auch und zwischendrin bin ich beteiligt. Das finde ich immer gut, Gott schaltet meine Verantwortung immer ein. Und jede Theologie, die irgendwo menschliche Verantwortung ausschaltet, ist nicht in Ordnung. Gott schaltet meine Verantwortung immer ein. Das finde ich sehr gut. Ich darf aufstehen und darf mit Christus leben. Ich freue mich, dass ich viele Menschen kenne, auch hier unter uns, die das Aufstehen gelernt haben und jetzt mit Christus leben und unterwegs sind. Christus wird dir als Licht leuchten. Und dann heißt es, wandelt als Kinder des Lichtes. Übrigens, wenn Christus mir als Licht leuchtet, dann ist Christus heute einmal in seinem Wort in der Bibel da, aber es heißt auch, die Gemeinde sei sein Leib. Das heißt, wenn Christus mir leuchtet, werde ich automatisch die Gemeinde der Christen mit in das Blickfeld bekommen, weil sie ja Christus ein Stück weit darstellt und sein Leib ist. Das finde ich sehr wichtig, das mitzusehen. Wenn jemand wach wird, erkennt er seinen Zustand, in dem er vorher war. Einige waren da auf dieser Freizeit in Starnberger See von uns, haben sich sehr gefreut und erzählten von der Verkündigung dort. Sprach ein Kenianer, ein Schwarzer, und zwischendrin brachte er so Schlangengeschichten. Was weiß ich, ob es wahre oder erdichtete waren, kann ich nicht beurteilen. Und eine davon will ich gerade jetzt wiederholen zu diesem Thema Aufwachen. Ich habe sie von unseren Kindern gehört, wo ein Mann total betrunken war und dann irgendwo einschlief dort in Afrika. Und als es so da lag, machte sich eine große Schlange an ihn heran und fing an, sein eines Bein zu verspeisen. Und wirkte das so in sich hinein und kam dann nur bis zur Hüfte, weil ja dann das zweite Bein dazugekommen wäre und das brachte Probleme mit sich. Und hörte dann auf damit. Als der Mann schließlich wach wurde, entdeckte er, dass er ein furchtbar langes Bein hat. Und als er näher hinschaute, stellte er fest, das war gar nicht sein Bein, sondern noch etwas dazu. Er schrie furchtbar und dann kamen Leute, die haben ihm geholfen und mit einem Messer diese Schlange aufgeschlitzt und das Bein befreit. Solange er schlief, machte ihm das gar nichts aus, weil er nichts davon wusste. Außerdem war er ja stockbetrunken, er war sowieso nicht zurechnungsfähig. Aber als er aufwachte, stellte er seine katastrophale Lage fest und wollte sofort befreit werden, nicht erst in 3 Tagen, sofort. Wenn Menschen wach werden und ihr Leben Christus anvertrauen, dann stellen sie fest, in welcher Lage sie vorher waren und sie erschrecken ein bisschen, manchmal auch ziemlich stark. Und sie freuen sich, dass ein Retter da ist, der sie vor diesem Zorngericht Gottes in der ewigen Verdammnis rettet, vor der ewigen Verdammnis und rettet für ein fantastisches ewiges Leben. Wir dürfen dann als Kinder des Lichtes wandeln, das heißt, wir haben eine neue Orientierung und wir wissen, wohin wir gehen. Das Zitat von Hemingway ist ja vielen bekannt, ich gehe nach nirgendwo, sagt einer der bedeutendsten Schriftsteller, ich gehe nach nirgendwo. Das heißt, ich habe keine Orientierung, ich habe keine Ahnung, wozu ich da bin. Und ich finde es großartig, wenn jemand weiß, ich gehe zu Gott, denn Jesus ist mein Lebensweg geworden. Er hat Orientierung, er weiß, dass sein Lebenssinn in der Ehre Gottes besteht. Seine Moral wird ein bisschen anders als vorher. Auf sexuellem Gebet fängt er an, Gott zu fragen, was richtig ist. Damals war es üblich, in Athen zum Beispiel, hat man aus dem Geld, das man bei der Prostitution verdient hat, der Aphrodite einen Tempel gebaut. Das heißt, man hat diesen Hurenlohn für Gott zur Ehre eingesetzt. Ich meine nicht für meinen Gott, aber für diesen Gott der Liebe. Und ich denke, dass diese Aphrodite auch ihre Tempel in Oberzhausen gebaut bekommt und in jeder Stadt Deutschlands. Aus den Ergebnissen von sexueller Vermischung ohne Ehe. Und es könnte sein, dass jemand, der Christ wird, an der Stelle anders denkt Und dass er eben sagt, mein Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein und nicht so ein Tempel für die Aphrodite werden, sondern Gott ehren. Und das bedeutet für die meisten, gerade jungen Menschen, Kampf. Kampf, der nicht immer siegreich ist, aber der durch Vergebung immer wieder in den Sieg hinein geholt wird. Ich denke an junge Ehepaare, die sagten, wenn wir schon früher zum Glauben gekommen wären, hätten wir nicht erst 1-2 Jahre zusammengelebt und dann geheiratet, sondern wir hätten unsere Ehe mit einer Heirat begonnen. Wir freuen uns aber, dass wir trotzdem jetzt Christen geworden sind und loben Gott darüber. Wenn ich Christ geworden bin, habe ich Orientierung über mein Lebensziel. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei lebe. Hier heißt es ja, dass wir mit diesen unfruchtbaren Werken der Finsternis nicht beteiligt werden sollen. Das heißt, wir müssen entscheiden, was richtig ist. Früher im Orient kaufte man Waren ein und die meisten Warenhäuser waren dunkle Räume ohne Fenster. Da war höchstens irgend so eine Öllampe drin oder man hat die Waren vor die Tür gestellt. Und wenn jemand da etwas kaufte, hat er es erstmal an das helle Licht getragen und sich beguckt, ob es auch in Ordnung ist, und dann hat er es gekauft. Und so sollen wir in unserem Leben die Entwicklung sozusagen in das helle Licht Gottes im Gebet rücken und prüfen, ist das was für mich? Und wenn es gut ist, es dann verwirklichen und tun. Gottes Ziel ist die Ehre Gottes. Wir werden vergeben lernen, uns selbst und anderen. Ich bin sehr tief betrübt, dass es auch Christen gibt, die tief in ihrem Herzen Bitterkeit haben und irgendjemand nicht vergeben haben, wobei diese Bitterkeit sich meistens gegen Menschen der eigenen Familie richtet, seien es die eigenen Eltern, die teilweise schon tot sind, sei es der lebende, tote oder geschiedene oder entfernt lebende Ehepartner oder irgendein Verwandter, der einem in Erbstreitigkeiten übers Ohr gehauen hat. Und dass hier eine Bitterkeit ist, wo Menschen sagen, ich kann nicht vergeben. Dieser Satz passt eigentlich nur zu dem Teufel. Der kann nicht vergeben, weil er keine Vergebung empfängt. Er ist ja nicht erlöst und wird es nie werden. Gott schenkt immer Vergebung. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht vergeben, dann heißt es, dass er in die Seelsorge muss, um in der Gegenwart eines anderen Gott seine Bitterkeit als Sünde zu bekennen und dann endlich Vergebung zu empfangen, sodass er endlich frei ist von diesem Punkt, der ihn jahrelang gebunden hat. Unfruchtbare Werke der Finsternis wären also Bitterkeit im Herzen und Gott überführt davon, indem er es aufdeckt und Vergebung anbietet. Überführung bedeutet aber auch manchmal, dass man vielleicht gesellschaftlich einmal aufsteht. Ich denke an Christen in Gießen, die haben protestiert, als dort jetzt so ein Abtreibungszentrum gebaut wurde von Pro Familia, wo sie in einem Jahr ungefähr 1000 Kinder ums Leben bringen wollen vor der Geburt. Und da haben Christen protestiert schon, ehe das anfing, weil sie sagen, wir kämpfen für das Leben und deshalb sind wir gegen die Vernichtung. Wir sind bereit, solchen Mädchen und Frauen zu helfen, auch finanziell und persönlich. Ja, nun, das Zentrum ist trotzdem gebaut. Die Kirche wurde beschmiert mit hässlichen Parolen, die dagegen sprachen. Da muss man vielleicht auch ein Stück manchmal öffentlich auftreten. Heute ist ja der 20. Juli. Und viele Leute sind stolz, dass wenigstens eine Gruppe Deutscher versucht hat, dieses Mordregime Hitlers aus den Angeln zu heben, durch ein Attentat, sind betrübt, dass es nicht gelungen ist. Hitler wurde ja dann erst ein Dreivierteljahr später mehr oder minder ausgeschaltet durch das Ende des Krieges. Ich finde das sehr beachtlich, auch darüber nachzudenken, aber ich denke, wir haben zwar das Regime ausgetauscht, dieses Mordregime. Aber den Mordgeist haben wir behalten in Deutschland. Ich wiederhole das, das Mordregime haben wir zwar ausgetauscht, aber den Mordgeist haben wir behalten in Deutschland. Er ist nicht ausgewandert. Nur die Gruppe von Menschen, die jetzt als Unmenschen erklärt werden, hat sich verändert. Der Teufel ist ja ein Meister der Verschiebung. Der geht mal da weg und dann geht er dorthin. Da denkt man, oh, alles in Ordnung. Und an einer anderen Stelle taucht er auf. Erst waren die Juden die Unmenschen und Zigeuner und so was weiß ich wer alles. Jetzt sind es eben die noch nicht geborenen Kinder, diese Unmenschen, diese noch nicht Menschen, die man jetzt ermordet vor der Geburt. Und da müssen wir uns mit darunter beugen und es vielleicht manchmal auch weiterführend als bisher aufdecken, auch wenn es Menschen nicht gefällt. Wenn man in eine Gruppe von Hunden einen Knüppel schmeißt, wird immer der am lautesten bellen, der getroffen ist. Und die Liebe Gottes zeigt sich manchmal auch darin, dass er Menschen trifft und ganz persönlich ins Herz einen Anstoß gibt. Wir müssen uns mit darunter beugen, nicht nur unter persönliche Schuld, sondern auch unter gesellschaftliche Schuld, auch in dieser Stadt wie hier oder dort, wo wir sonst leben. Und um Vergebung bitten und dass einfach Gott das Leben fördern möchte. Hier heißt es, die Frucht des Lichtes sei Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Güte heißt, dass man auf das Gute bedacht ist. Vor kurzem sagte mir jemand, und ich verstehe das gut, es gibt Leute, die sich nur wohlfühlen, wenn sie über alles Negative reden können. Ja, und es gibt ja so viel Negatives, da kann man stundenlang Gespräche darüber führen, da blühen manche Leute richtig auf. Und wenn man über das Gute redet, dann wird es problematisch. Es langweilt sie dann und ärgert sie. Hier heißt es aber auf das Gute bedacht sein. Das heißt auch über das Gute reden lernen. Ein Sprichwort sagt, man sollte nicht über die Finsternis, über die Dunkelheit schimpfen, sondern lieber ein Licht anzünden. Es heißt auch positive Dinge erwähnen oder im Gebet vor Gott dringen. Und wenn es geht, sie auch tun. Güte heißt auf das Gute bedacht sein, Gerechtigkeit heißt Gott das geben, was ihm gehört und den Menschen das, was ihnen gehört. Gott gehört in erster Linie einmal mein Leben. Wenn ich also Gott geben möchte, was ihm gehört, gebe ich ihm mein Leben, indem ich es betend Christus gebe. Den Menschen geben, was ihnen gehört ist oder zukommt, ist ein bisschen schwieriger, weil ich das nicht in jedem Fall so klar weiß, aber ich werde es betend erfahren. Wenn jemand nur gutmütig ist, heißt es nicht, dass er in Gottes Augen gut sein muss, sondern gutmütig sein ist manchmal nur eine Schwäche, dass man immer nachgibt. Gerechtigkeit ist eine Stärke der Liebe Gottes, die auch einmal Nein sagt, auch wenn jemand vorübergehend verletzt sein sollte dadurch. Und dann kommt noch als letztes die Wahrheit dazu. Wahrheit ist Christus. Die Frucht des Lichtes ist also Güte, auf das Gute bedacht sein, Gerechtigkeit, Gott das geben, was ihm zusteht, nämlich mein Leben, und Menschen das geben, was für sie richtig ist, darüber muss man beten, und Wahrheit, und das Wahrheit ist dieses Zusammenleben mit Jesus. Wenn ich das Ganze hier zusammenfasse, war deutlich, Christsein ist ein Übergang von der Finsternis zum Licht und damit ein Kampf, weil es nicht nur um Überzeugungsänderung geht, sondern um eine Änderung des Machtbereiches, weil in der Finsternis der Teufel und seine Mitarbeiter sind, verbunden mit meiner alten eigenen Natur und im Licht Jesus ist. Wir wachen auf, diese 3-Stufen-Rakete, dafür kann ich nichts, aufstehen muss ich selbst, Christus wird mir leuchten, das schenkt mir Gott. Wir dürfen beten, dass mehr Leute aufwachen. Das hat dann Auswirkungen, wenn ich wach bin und Christus mir leuchtet, habe ich Überblick, wohin ich gehe. Ich lerne zu prüfen, was ihm gefällt. Das heißt nicht, dass alles, was ich tue, ihm schon gefällt, aber es wird mein Ziel, ihm zu gefallen. Und das hat gute Auswirkungen, indem wir auf das Gute bedacht sind. Wir dürfen für uns beten, dass wir wach sind, wach bleiben, dass Christus uns leuchtet. Ich werde jetzt mit diesem Gebet schließen. Und wenn jemand ganz persönlich Christus heute bitten möchte, für Zeit und Ewigkeit sein Leben zu übernehmen, dann möchte er das Gebet doch bitte mitbeten. Falls er Christus schon lange kennt, kann er das ohnehin mitbeten, weil tief in seinem Herzen diese Liebe zu ihm schon da ist. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, hast du gesagt, Herr, aber du hast auch gesagt, dass niemand zu dir kommen kann, es ziehe ihn denn der Vater. Danke für dein Ziehen, Vater. Und so beten wir auch hier persönlich, gemeinsam, Herr Jesus Christus, dass mein eigenes Leben für Zeit und Ewigkeit dir gehört. Hab Dank, dass du lebst. Hab Dank für deine Vergebung am Kreuz. Hab Dank für deine Zielsetzung mit meinem Leben. Hab Dank, dass du mir auch aus Fehlern heraushilfst und mir hilfst, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Darüber lobe ich dich und freue mich über deine Gegenwart. Amen.